Servus, hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Es gibt endlich mal wieder eine neue Podcast-Folge und ich freue mich sehr, mit euch ein Interview mit einem jungen Tresentalent teilen zu können. Und zwar habe ich Sebastian Bauer interviewt. Sebastian hat gerade vor einiger Zeit die Beluga Signature Competition, das deutsche Finale, gewonnen und wird jetzt im September dann nach Moskau geschickt werden als deutscher Finalist. Und wie ihr vielleicht schon auf meinem Blog oder via Social Media gesehen habt, habe ich auch dieses Jahr, genauso wie die letzten zwei Jahre, die Beluga Signature Competition bis jetzt begleitet und euch auch bei dem deutschen Finale live mit Instagram Stories mitgenommen. Das kannst du auch alles nochmal in meinen Instagram Stories nachschauen. Den Link zu meinem Instagram-Account habe ich in den Shownotes verlinkt. Und jetzt folgt eben ein Interview mit dem deutschen Finalisten Sebastian Bauer. Und wir sprechen natürlich nicht nur über die Beluga Signature Competition, sondern wir sprechen auch über seinen bisherigen Weg. Er hatte einige verschlungene Pfade vom Tagcafé zur Nachtbar hinter sich. Und Sebastian teilt außerdem wissenswerte Tipps rund ums Thema Wettbewerb und Vorbereitung. Und er verrät, warum sein Siegerdrink durchaus stimmungsbeeinflussende Wirkungen hat. Partner und Sponsor dieser Folge ist Beluga Wodka und ich freue mich sehr, dass wir erneut miteinander kooperieren und ich den Wettbewerb auch dieses Jahr begleiten darf und mit euch teilen kann. Deswegen sage ich jetzt, hab ganz viel Spaß mit diesem Interview, stay thirsty, cheers und bis später. Lieber Basti, oder soll ich lieber sagen Sebastian Bauer, Beluga Signature German Final Gewinner. Es ist wundervoll, dass du in meinem No Cheers No Story Podcast bist und mir jetzt in Bezug auf Competitions und deinen letzten Sieg und so weiter und so fort Rede und Antwort stehst. Willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich unglaublich, dass ich dabei sein darf in einem von deinen berühmten Podcasts. Von daher ist die Erde sozusagen ganz auf meiner Seite.
Ach, wie schön, da freue ich mich. Ja, abgesehen davon, dass es heute, wo wir diese Aufnahme machen, unfassbar heiß ist, wie geht's dir und wo bist du jetzt gerade? In welcher Bar findet man dich gerade? Erzähl mal.
Ich würde sagen, aktuell findet man mich in meiner privaten Hausbar, daheim in meiner Wohnung.
Auch nicht schlecht.
Ich habe quasi das große Privileg, heute noch frei zu haben, bevor dann morgen die Kehrwahl losgeht in Nürnberg und dann wieder der Bär steppt. Also habe ich jetzt noch etwas Ruhephase, würde ich sagen. Abgesehen davon geht es mir gut, weil ich frei habe und das schöne Wetter heute genießen konnte.
Für dich, lieber Hörer, wir sind, wo die Aufnahme gemacht wird, vor einem verlängerten Feiertagswochenende. Und du hast jetzt schon gesagt, du bist in Nürnberg. Basti, bevor wir so ein bisschen über deinen letzten Competition-Sieg und überhaupt das Thema Cocktailwettbewerb sprechen, fände ich super schön, wenn du dich kurz vorstellst und vielleicht auch sagst, was so die wichtigsten Stationen in deiner Tresenlaufbahn waren. Warum bist du Bartender geworden und was hat dich jetzt hierher gebracht? Schieß mal los.
Okay, also, ich heiße Sebastian, das wissen wir ja alle hoffentlich. Ich bin 27 Jahre alt und ich glaube, wie ich an den Tresen gekommen bin, das ist so ein bisschen so ein Zickzackweg gewesen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Kaffee, das heißt, ich bin eigentlich Barista gewesen, viele, viele Jahre. Habe damit während meiner ersten Lehre angefangen, habe dann Vollzeit als Barista gearbeitet, habe dann später mein Abitur nachgeholt. Dann war ich ein Jahr im Ausland und in diesem Auslandsjahr habe ich dann angefangen, viel so in Nachtclubs und Bars zu arbeiten. Dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe dann studiert, Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt auf Maschinenbau. Habe dann während dem Studium in einer Studentenbar gearbeitet und das würde ich dann, glaube ich, auch so als die erste wichtige Station in meinem Tresenleben anhaken im Sinne von der Nachtgastronomie. weil ich da einfach wirklich das erste Mal Berührung hatte, sage ich mal, mit Nachtsarbeiten, mit Cocktails machen, mit betrunkenen Menschen umzugehen, sage ich mal, wenn man hinter dem Tresen steht. Und habe dann nach 3 Jahren Studium bin ich nach Nürnberg gezogen für meinen Master und habe dann da angefangen, im Gelben Haus zu arbeiten, wo ich jetzt auch noch bin. Und das, würde ich sagen, ist dann auch die prägendste Station aktuell, weil ich einfach dort dank meiner Barchefin Sigi Klein und dem Besitzer Olli Kirschner einen sehr, sehr guten Umgang mit Spirituosen gelernt habe und natürlich da auch viel Wert drauf gelegt wird, dass man Aromen versteht, wie kombiniert man Spirituosen, was muss man da beachten. Das war vielleicht in einer Studentenbar nicht so im Fokus.
Das hört sich super an. Bevor wir gleich mal auf deine jetzige Station eingehen, habe ich noch 1, 2 Fragen. Wie kam es, dass du von Koffein zu Ethanol gewechselt bist und vom Tag, vom lichten, strahlenden Tag in die dunkle Nacht?
Das ist eine gute Frage. Es ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich glaube vor allem, dass es so ist, dass die Deutschen...
Dass du volljährig wurdest.
Ja, vielleicht auch. Und dass die Deutschen vielleicht ein Problem mit dem Kaffee haben an sich. Also wir alle trinken gerne Kaffee, aber viele, viele Leute, habe ich die Erfahrung gemacht, sind nicht bereit, gutes Geld für guten Kaffee zu zahlen. Hm. Und in der Nachtgastronomie ist es halt mehr akzeptiert, besser, wenn ich dafür, keine Ahnung, wenn du für eine Flasche Wodka, sag ich mal, wie zum Beispiel den Billiger Goldline 200 Euro zahlst, dann ist das akzeptiert, weil es ein Luxusprodukt ist, ein Qualitätsprodukt und Leute verstehen dieses Konzept. Ja. Wenn ich aber für ein Kilo Kaffee 150 Euro nehme, stoße ich auf viel Ungläubigkeit und Unverständnis, obwohl da teilweise ähnlich viel Handwerkskunst, ähnlich viel Leidenschaft und Energie drin steckt und das fand ich irgendwann sehr, sehr störend und sehr schade. Das war der eine Grund, dass ich in die Nachtgastronomie gewechselt bin. Und zum anderen ließ sich die Nachtgastronomie auch einfacher mit meinem Studentenleben verbinden.
Ja, das verstehe ich. Also das heißt, dass du eigentlich durch die Nachtgastronomie das Gefühl hattest, dass du vom Gast für deine Arbeit auch mehr wertgeschätzt wirst und dadurch wahrscheinlich auch mehr kreative Freiräume hast, weil du nicht jede Bohne und jeden Cent aufs Goldwegchen legen musst, sozusagen.
Genauso kann man es sagen. Das trifft es eigentlich ziemlich genau. Du hast einfach mehr Freiräume im Sinne auch von Kreativität. Ich meine, Kaffee schön und gut. Mhm. In allen Ehren dieses Produkt. Aber es ist halt auch nur ein Produkt, während ich halt an der Bar viele, viele verschiedene Produkte habe, mit denen ich arbeiten kann und somit meiner Kreativität auch mehr Freiraum lassen kann. Also so habe ich es zumindest immer empfunden.
Aus meiner eigenen etwas kaffeelastigen ja, ich habe halt auch mal längere Zeit in Cafés gearbeitet, weiß ich, dass man da auch sehr, sehr gut aromenmäßig geschult wird. Also ich habe damals auch so Lehrgänge gemacht. Abgesehen davon, dass du da ja schon so Aromen, also schon darauf geschult worden bist, durch deine Barista-Tätigkeit auch auf Aromen zu achten. Was ist es, was du sagen würdest, wo deine Kaffeeherkunft auch jetzt noch in der Bar vielleicht mit einfließt? Also arbeitest du auch mit der Zutat Kaffee vermehrt oder würdest du sagen, das war einfach ein Kapitel und jetzt hast du jetzt gar nicht mehr so krass viel damit zu tun?
Also natürlich ist die Sache mit der Aromatik und der Aromensensibilität immer noch sehr hilfreich. Das hilft ungemein. Ich arbeite auch unglaublich gern mit Kaffee. Man muss halt immer ein bisschen schauen, dass der Drink zum richtigen Zeitpunkt zum Gast kommt. Ich meine, wenn ich jetzt nachts um 3 noch Espresso Martinis mache, weiß ich halt nicht, ob ich meinem Gast damit einen Gefallen tue. Ja. Mit der Menge an Koffein. Und immer wenn es sich anbietet, werde ich auch mit Kaffee arbeiten, weil ich finde, es ist ein unglaublich schönes Produkt, was sehr, sehr viele verschiedene komplexe Aromen mitbringen kann, wenn man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und so als Cold Brew, Gin Tonic oder sowas, funktioniert sie immer super.
Jetzt, wo du jetzt gerade bist, im Gelben Haus in Nürnberg,
ja.
Was ist da so das Konzept? Du hast schon gesagt, dass sehr viel Wert auf Aromatik gelegt wird. Was hast du, würdest du sagen, dort in den letzten, ich weiß nicht, wie lange du da jetzt schon bist, in der letzten Zeit gelernt? Und was hat dir da vielleicht auch denn den Anreiz gegeben, über den Tresen hinauszugehen und auch an Wettbewerben teilzunehmen?
Also ich bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren im Gelben Haus in Nürnberg. Und das Konzept ist eine ganz klassische Cocktailbar, alles ein bisschen gediegener, ein bisschen ruhiger gehalten. Und das führt dazu, dass wir natürlich auch sehr, sehr viele klassische Cocktails machen. Old Fashions, Manhattan, was auch immer da so rumschwirrt. Und da wird natürlich viel Wert auf, sag ich mal, richtige Zubereitung gelegt, ordentliches Shaken, ordentliches Rühren, also viel technische Sachen, die mir eigentlich gegeben werden. Und zum anderen habe ich natürlich jetzt auch eine Barchefin und einen Chef, die sich sehr, sehr gut, insbesondere mit komplexen Aromen auskennen. Und die haben dann auch mehr oder weniger gesagt nach dem ersten Jahr, so Sebastian, du bist jetzt nicht hier, jetzt darfst du mal auf den Wettbewerb gehen, die melden dich jetzt einfach an und du machst es dann schon. Das und ist so super. Ist es quasi entstanden.
Das ist aber schön, dass du da auch quasi die Unterstützung, also in deiner Homebase hast quasi, also Mentoren, die dich da zum einen natürlich entsprechend schulen und dir die Dinge an die Hand geben, zum anderen dich aber geradezu dafür zu auffordern, auch die Fühler auszustrecken, beziehungsweise die Shaker auszustrecken. Aber zu Beluga wurdest du nicht zwangsangemeldet, oder?
Nein, das war wirklich nur die erste Competition, wo sie mich damals angemeldet haben. Das hat mich dann auch so ein bisschen angefixt, würde ich sagen.
Was reizt dich?
Seitdem habe ich viel, viel Spaß, wenn ich auf Competitions bin. Und bei Beluga habe ich aus freien Stücken mitgemacht, ohne Zwang von meinen Chefleuten. Einfach nur, weil ich die Signature-Schule super interessant fand und das Thema cool fand.
Ja, was ist es, was dich da so jetzt an der, weil wir haben ja relativ viele Wettbewerbe derzeit auch auf dem Markt. Was macht für dich die Beluga Signature aus? Ist es dieser Entwurf, dass es ein ganzes, auch mit der Bartender School zusammen ein Programm ist? Oder ist es jetzt so, dass du sagst, du wolltest gerne aufgrund des Produkts mitmachen? Was war da für dich so der Initiator, dass du da losgelegt hast?
Ich würde sagen, dass es zweigeteilt. Also zum einen wollte ich unbedingt was mit Wodka machen, weil ich finde, dass Wodka, dass ich persönlich mir lange Zeit schwer getan hat, Wodka zu degustieren, weil er so fein ist.
Ja.
Das heißt, man muss sich sehr, sehr stark konzentrieren, sehr stark fokussieren auf das, was man gerade schmeckt. Und da habe ich mir immer sehr schwer getan. Das war einmal der Anreiz, dass das dann, sage ich mal, durch eine professionelle Schulung, durch eben die Leute von Beluga besser wird, was es auch viel besser geworden ist auf jeden Fall. Und zum anderen auch einfach dieses ganze Rahmenprogramm, dass sie halt nicht nur sagen, okay, wir wollen nicht nur eine Competition machen, sondern wir wollen Leute vernetzen, wir wollen Beziehungen schaffen, die Beziehungen weltweit unterstützen und aufbauen. Und das, finde ich, ist eigentlich wichtig bei Bartender Competitions im Allgemeinen, dass man dieses Networking hat, dass man neue Freunde findet. Das mag ich sehr gerne.
Ja, für alle Zuhörer, die Beluga Signature jetzt noch nicht mitverfolgt haben, ich hatte auf meinen Kanälen auch darüber berichtet, da findest du auch alle Links zu Artikeln in den Shownotes. Basti, genau, also du hattest dann auch teilgenommen an der Bartender School, die quasi noch vor dem deutschen Finale war, wo dann so eine Bargröße wie Philipp Duff oder Marianne Beke aus dem Londoner The Gypsum eben euch geschult haben. Sprich, du hast da wirklich auch nochmal von Profis dir einiges abschauen können. Und klar, also ich gebe dir total recht, ich habe mich sehr, sehr lange Zeit und tue mich auch noch immer schwer mit Wodka, weil ich eben auch finde, dass es ein Produkt ist, was zum einen in der puren Verkostung sehr ja einfach anspruchsvoll ist, weil du einfach weniger Nuancen hast als bei einem Gin, der dir halt einfach entgegenparfümiert kommt. Mhm. Und zum anderen finde ich es auch besonders herausfordernd, Drinks zu mixen, also ich jetzt aus Taste-Seite, Drinks mit Wodka zu verkosten, wo du noch den Wodka rausschmeckst. Und gleichzeitig aber das Ganze auch nicht zu süß wird und ausbalanciert bleibt. Deswegen, ich kann das sehr gut verstehen, dass dich das gereizt hat, auch damit zu experimentieren.
Ja, auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Das war schon mitunter die größte Herausforderung, einen Drink zu machen, wo ich halt diese ganz, ganz feinen Wodka-Aromen nicht überlager, sondern die wirklich in den Mittelpunkt stellen kann. Nicht so, da habe ich mir lange schwer damit getan. Ich habe auch viele Anläufe gebraucht, bis meine Drinks alle gestanden haben.
Ja.
Und da hatte ich natürlich auch viel Unterstützung durch die starke Sensorik von meinen Kollegen in der Bar, von meinen Barchefs auch und vom Besitzer, die dann quasi immer als Versuchskaninchen regelmäßig hier halten müssen, wenn ich am Probieren bin.
Die Armen. Wo wir jetzt schon so beim Drink sind, magst du mal erzählen den Zuhörern und auch mir nochmal, mit welchem Drink du jetzt bei dem German Final abgeräumt hast, beziehungsweise was so deine Idee war, wie du dich auf das German Final vorbereitet hast und woraus dein Siegerdrink bestand. Weil das war ja doch relativ komplex. Also ich habe ja, ich war ja dabei, war aber die ganze Zeit an Kamera und Instagram. Deswegen erzähl ruhig nochmal ausführlich deine Idee und wie du den Drink dann an die Jury gebracht hast.
Gar kein Problem. Also mein Drink hieß ja Beluga's Blue Hope. Und der Grundgedanke war, also ich muss vielleicht ein bisschen weiter aus, um das Konzept zu erklären, wie ich da drauf gekommen bin. Ich wollte eigentlich zuallererst einen Drink machen, der über irgendeine chemische Reaktion die Farbe ändert. So ein bisschen mein Ingenieurswissen abgreifen, sagen, komm, lass doch irgendwas machen, was aufgrund von einer chemischen Reaktion der Drink ist klar und dann gibst du irgendwas an, der wird goldfarben oder sowas. Irgendwie sowas wollte ich zuallererst machen. Hab mir dann da was überlegt, hab das dann ausprobiert, hab's dann getestet und habe festgestellt, dass es leider giftig ist und nicht funktioniert.
Muss diesen Plan ich sehe schon die Überschrift. Daniel Schröder, Jurymitglied der Beluga Signature, kippt vom Stuhl.
Sehr genau schön. Genau so ist es. Ja, das war auf jeden Fall schon eine Herausforderung und dann habe ich halt meine geworfen, habe ein bisschen weiter darüber nachgedacht und habe mich dann entschieden, okay, ich möchte irgendwas nehmen, was ein leicht verständliches Symbol für Luxus ist, damit die Leute nicht gleich abgeschreckt werden. Und habe mich dann für Diamanten entschieden. Und weil für mich Diamanten einfach so, sag ich mal, wenn ich über Luxus nachdenke, dann kommt man relativ schnell auf Edelmetalle und ja. Edelmetall ist man gleich bei Diamanten. Es ist also relativ naheliegend, würde ich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du mit Diamanten? Wie kriegst du Diamanten irgendwie in deinen Drink rein? Und die Antwort ist gar nicht. Also außer halt irgendwie diamantförmiges Eis oder sowas, was ich irgendwie ein bisschen blöd fand. Habe ich das dann auch wieder verworfen sozusagen, konnte aber die Idee nicht so ganz loslassen und habe dann einfach mal, wie man das heutzutage halt so macht, ein bisschen Wikipedia-Einträge gelesen über Diamanten, über die Geschichte, was sind denn berühmte Diamanten, woher kommen die her und was so die ganze Hintergrundgeschichte. Und da habe ich dann, also was ja eigentlich jeder weiß, ist, dass Diamanten ja lange, lange Zeit immer aus Afrika gewonnen wurden, in Afrika. Und habe mir gedacht, okay, wenn du schon Diamanten hast, dann nimmst du halt nur afrikanische Zutaten her und bist halt dann ein bisschen vorsichtig, nimmst ein bisschen weniger Zutaten her und schaust, dass du mit diesen afrikanischen Zutaten quasi irgendwie einen Drink baust, der den Beluga gut unterstützen kann. Und hab dann quasi mich so ein bisschen weiter informiert und hab festgestellt, es gibt die sogenannten 4 Cs. Die 4 Cs beschreiben quasi die Qualität eines Diamanten. Und die sind, auf Englisch habe ich die damals gelesen, das ist Carat, also Karat. Es ist Cut, ist der Schnitt, es ist Color, die Farbe und die Clarity, die Klarheit von Diamanten. Ich dachte, ja, das ist doch eigentlich, das sind doch 4 schöne Keywords, dann mache ich halt zu jedem Keyword eine Zutat. Hab dann mich dafür entschieden, den Beluga Noble als Karat zu nehmen, weil Karat ja quasi so die ausschlaggebende, sage ich mal, Kenngröße von Diamanten ist, ist das Gewicht vom Diamanten. Mhm. Und so, das war es wirklich, den Wert von Diamanten, sage ich mal, nicht zwangsläufig, aber größtenteils bestimmt.
Deswegen Warum hast du dich für den Noble entschieden?
Ich habe viel entschieden, weil ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde, wenn ich einen Drink mache, dann würde ich es gut finden, wenn sich den jeder nachmachen kann, denn dann wird er auch nicht zu teuer, wenn ich ihn in der Bar verkaufe.
Ja, ja.
Das cool. Ist für mich einfach ein guter Wodka, den ich in meinem Alltagsgeschäft sehr stark hernehmen kann, wenn ich das möchte, ohne dass ich gleich meinem Gast quasi immer mehr berechnen muss durch den EK. Und fand das eigentlich als Ausgangspunkt gar nicht verkehrt.
Super. Also das ist der Karat.
Genau, das ist der Karat, der Beluga Noble. Dann als nächstes haben wir Clarity, also sprich die Klarheit von meinem Drink. Da habe ich ein bisschen gedacht, okay, Clarity, das sagt dir schon, was du eigentlich mit deiner nächsten Zutat machen musst. Du musst die halt irgendwie klar kriegen, deine nächste Zutat. Also sie muss klar sein, eins von beiden. Hab dann ein bisschen drüber nachgedacht, so, was ist denn eine Zutat, die kommt aus Afrika. Und was macht den Leuten denn nicht gleich Angst? Ich habe mir überlegt, naja, du könntest dir einen Rooibos-Sirup nehmen. Machst einen Rooibos-Tee, machst daraus einen Simple-Sirup 1:1 und fertig. Habe es gemacht, das war halt dann nicht klar. Und dann habe ich relativ lange gebraucht, um diesen Rooibos-Tee klar zu bekommen. Habe dann verschiedene Techniken ausprobiert, also über Agar-Agar, über Eiweiß, über andere Klärungsmethoden, habe mich dann am Ende dafür entschieden, den Rooibos-Tee einfach nochmal zu redestillieren und habe ihn so halt komplett klar bekommen und habe dann einen klaren, einen durchsichtigen Zuckersirup draus gemacht. Das dann, nächstes C ist Color, die Farbe. Und da war ich mir am Anfang sehr, sehr lange unschlüssig, was ich machen möchte, weil eigentlich sind so die berühmtesten Diamanten sind alle farbig, also blau, gelb, rot, grün, wie auch immer. Und nur ein ganz kleiner Anteil von diesen weltberühmten Diamanten ist wirklich durchsichtig. Und ich fand aber, ich persönlich mag es super gerne, wenn Rings einfach komplett klar sind. Wenn ich einfach nicht weiß, was drin ist, weil ich es nicht sehe. Das finde ich irgendwie, es spricht mich, habe ich immer angesprochen und ich finde es eigentlich optisch auch sehr schön. Also wollte ich einen Zutat nehmen, die irgendwie wieder afrikanisch ist und die muss klar sein. Und da wir über Diamanten und Luxus reden und jetzt den Nobel haben als Basis und den ja schon bekannten Rooibos-Tee, brauche ich irgendwas Seltenes, irgendwas, was diese Rarität verkörpert. Und habe dann schon auch eine Zeit lang suchen müssen, bis ich was gefunden habe, was mir in mein Konzept gepasst hat. Und habe dann aber einen weißen Konfetti-Buschgeist gefunden. Ja?
Abgefahren. Ich habe nur so, abgefahren. Genau, Konfetti-Busch.
Genau, weißer Konfetti-Busch ist ein Baum aus Afrika. Und dem seine Blätter sehen aus wie Konfetti, also klein, weiß, rund. Süß. Und aus diesen wird der Geist gewonnen. Und ich habe mir dieses Destillat dann besorgt. Und ich musste jetzt mal sicher gehen, dass das keiner kennt, weil wir haben ja mal in dieser Bartender School gelernt, dass Luxus auch halt im Sinne von Seltenheit auch unbekannte Zutaten bedeutet, vor allem von Marian Benke. Habe ich das mitgenommen und bin dann erstmal zu ein paar befreundeten Kollegen gegangen und habe gesagt, kennst du schon diesen Geist? Und habe das Thema gemacht und Thema kam, nee, noch nie gehört, was ist das? Und dachte, okay, passt, wenn ihr das nicht kennt, dann kann ich das getrost hernehmen, dann kennt es auch sonst keiner.
Super.
Habe dann das genommen und habe wirklich nur von diesen letzten beiden Zutaten, die ich erwähnt habe, von dem Rooibos-Sirup habe ich nur 5 ml genommen und von dem weißen Konfetti-Buschgeist habe ich nur 2,5 ml, also nur ganz, ganz wenig, damit ich einfach mit diesen doch sehr floralen und sehr, sag ich mal, blumigen Noten dann nicht irgendwie in einen Konflikt komme mit dem Beluga, sondern dass der Beluga immer noch schön im Mittelpunkt steht. Und das letzte C ist dann der Cut, also sprich der Schnitt. Und der Schnitt beim Diamanten ist immer, sag ich mal, ja, wortwörtlich der letzte Schliff quasi. Es gibt quasi nochmal finale Form, es bringt den Diamanten nicht zum Strahlen.
Genau.
Es macht der Schliff. Und wenn ich mir überlege, was macht bei einem Cocktail immer noch den letzten Schliff aus, dann ist es für mich immer ein Bitter. Für mich machen Bitters immer noch dieses eine Runde, wo man am Ende nicht ganz drauflegen kann.
Ja.
Und da ich zuerst ein, zwei Bitters probiert habe, war ich aber nicht ganz glücklich damit, weil die Bitters mir zu dominant waren. Der ganze Drink ist dann in sich zu bitter geworden. Das fand ich nicht schön. Ich habe mich dann einfach für einen Dash Milchsäure entschieden. Einfach nochmal, um die Süße von dem Rooibos-Tee ein bisschen rauszuheben und das Ganze immer noch schön rund zu machen.
Das genaue Rezept findet ihr, liebe Hörer, auch nochmal auf dem Blog in dem Artikel zu dem Podcast, zu dieser Podcast-Episode abgedruckt. Dann kann man sich das auch nochmal genau angucken. Genau, Sebastian, aber also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, im Prinzip hast du so zu deiner Vorgehensweise, du hast überlegt, dein Produkt, mit dem du arbeitest, was verkörpert das? Luxus. Dann hast du eben überlegt, was bedeutet Luxus für dich? Hast dann eben, und das finde ich ganz bemerkenswert, du hattest eine Idee, hast die erst verworfen, aber es hat dich dann doch nicht losgelassen. Und dann hast du eben dahingehend recherchiert und versucht, eine Geschichte zu entwickeln, die mit dem Produkt einhergeht, aber doch etwas Neues bringt. Eben auch Zutaten ausgegraben, unter Anführungszeichen, die nicht jeder kennt, sodass du eben auch noch so etwas hast, wo ja der Gast oder in diesem Fall dann die Jury einfach etwas hat, was ihr im Gedächtnis und im besten Fall auch auf der Zunge hängen bleibt, um da auch einen Erinnerungs- und um ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren.
Jedoch, also ich habe mir schon wirklich Mühe gegeben, würde ich sagen. Man trinkt wirklich von meiner Basisspirituose, von meinem Basisprodukt, sprich dem Beluga-Wodka, auszugehen und dann wirklich diese Core-Values, wie man so schön sagt im Neudeutschen, wirklich in meinen Drink zu packen und die halt möglichst, sag ich mal, kreativ darzustellen.
Ja. Gehst du so vor bei der Vorbereitung auf einen Wettbewerb? Oder was wäre etwas, was du jemandem, der das jetzt zuhört und selber vor einem Wettbewerb steht, als Vorbereitung, als Tipp mitgeben würdest?
Wenn ich jemandem was als Tipp mitgeben muss, soll, dann würde ich sagen, es ist vor allem eins wichtig: üben, üben, üben und üben. Das ist ganz wichtig. Stell dich vor deinen Spiegel und sprich deinen Text, den du hast oder das, was du dir sagen möchtest, sprich es 100 Mal vorher selber auf und üb nebenbei einfach nur mit einer Wasserflasche des Puren, dass du einfach am Ende weißt, was du sagen willst. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und ich finde auch, man sollte sich nicht wirklich einen kompletten Text runterschreiben, sonst vergisst man vielleicht diesen einen Satz.
Dann hat man Hänger.
Draußen, sondern man sollte sich vielleicht einfach so 5, 6 Kernpunkte überlegen, die man immer wieder aufgreifen möchte. Und dann das immer wieder durchsprechen. Und also ich kann es nur von mir sagen, wenn ich meine Präsentation durchspreche, klingen die 10 Mal anders, also nie gleich. Aber ich würde sagen, es ist am Ende immer hoffentlich die gleiche Botschaft bei den Leuten ankommt, die sich das anhören müssen.
Ja, aber das ist ein super Tipp, dass du das nochmal sagst, üben, üben, üben und eben auch das freie Sprechen üben. Denn die best recherchierte Geschichte und der perfekt gemixte Drink machen es eben noch nicht komplett, wenn da nicht quasi die Personality und der Vortrag dementsprechend sind. Schön, dass du das nochmal einfließen lässt. Ja, nun hattest du ja Erfolg.
Ja. Ganz dankbar bin ich, dass es geschmeckt hat.
Und wie geht's jetzt weiter? Denn als Gewinner des deutschen Finales wirst du ja zum Global Final mit mir nach Moskau fliegen. Ich bin sehr froh, ich bin schon sehr gespannt darauf, das Global Final auch mitverfolgen zu dürfen und dir da zuzuschauen auf der Bühne. Nun weiß ich aus den letzten Jahren, da war ich ja auch schon immer dabei, dass es ja durchaus wirklich eine fette Sache ist. Auch dementsprechend, Beluga steht für Luxus, auch immer in sehr, sehr noblem Ambiente und wirklich eine feierliche, ja, ein feierlicher Wettbewerb. Hast du ein bisschen Muffensausen oder was sind jetzt so deine Steps? Wie bereitest du dich vor? Etwas Zeit hast du ja bis September. Ja, wie sind deine Erwartungen, Gefühle, Vorbereitungen?
Ja, also noch bin ich nicht aufgeregt. Ich glaube, das kommt dann erst noch, wenn ich ehrlich bin. Das ist dann immer so, wenn ich dann ein bisschen, sag ich mal, im Flieger sitze oder wenn ich zu dem Finale fahre, dann fängt das Herz an zu rasen. Und ich werde natürlich, also ich habe zumindest vor, noch 2, 3 Gastschichten zu machen mit meinem Drink, den Drink natürlich auch regelmäßig in meiner Bar anzubieten, wo ich arbeiten darf. Und ich denke mal, diese Kombination aus Gastschichten und dem Drink regelmäßig verkaufen, das festigt erstmal Storytelling noch weiter, es macht einfach selbstbewusster. Und dann werde ich natürlich auch schauen, dass ich mich weiterhin stark mit diesen, mit allen Beluga-Produkten auseinandersetze und einfach da möglichst viel, sage ich mal, Wissen ansammeln im Sinne von Produktwissen und wie präsentiere ich das, worauf muss ich achten. Und ich freue mich schon riesig drauf, auf das, was du eben auch gesagt hast, auf dieses, sag ich mal, noble Ambiente, auf Russland im Allgemeinen. Ich war noch nie in Russland, also bestimmt richtig cool, freue ich mich sehr drauf. Und natürlich auch auf die ganzen Kontakte, die ich da knüpfen kann, auf neue Leute. Und wird bestimmt schön.
Ja, ich glaube auch. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, in den letzten Jahren, ich war jetzt die letzten 2 Jahre dabei und die stellen da echt immer ein super tolles Programm zusammen. Man ist ja auch nicht nur den Tag da, den einen Global-Tag, sondern ja auch 4 Tage. Und ja, also es wird bestimmt sehr spannend, vor allem auch, weil man immer in der Gruppe unterwegs ist, also in einer wirklich internationalen Gruppe auch nochmal eben mit Philipp Duff. Und die Jury besteht ja auch immer aus super interessanten Barmenschen, einfach auch internationalen. Also das wird bestimmt egal. Also jetzt natürlich wünsche ich dir, dass du da auch wirklich eine super Performance hinlegst. Aber abgesehen davon ist es, glaube ich, so oder so ein Gewinn, einfach, dass du da dabei bist.
Auf jeden Fall.
Jetzt ist es ja so, dass dein Drink, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, du hattest da ja auch mit Stimmungen gearbeitet, richtig?
Ja, genau. Und zwar war ja die Aufgabe noch so ein bisschen, der Gast soll sich wie so ein Mixologe am Ende fühlen. Das heißt, der Gast soll ja quasi ein bisschen so einen Einblick in das Barkeeper-Leben kriegen. Also so habe ich das interpretiert. Das ist natürlich die Frage erstmal, die ich mich glaube, so, was ist denn ein Mixologe eigentlich und was macht der? Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie ganz schön schwierig, weil ich kann ja schlecht den Gast an den Rotor abstellen und ihm mal ein bisschen was redestillieren lassen. Also ich mir gedacht, ja okay, was gibt den Leuten immer so ein bisschen dieses Gefühl von Show, von Luxus, von Extravaganz, sag ich mal. Für mich ist es immer, wenn Sachen irgendwie rauchen und qualmen und dampfen und sowas, es hat irgendwie immer ein bisschen diesen Anschein. Und da habe ich ja gedacht, okay, dann arbeitest du mit Trockeneis auf irgendeine Art und Weise, weil dadurch kriegst du, sage ich mal, diesen Raucheffekt sehr gut hin.
Ja.
Und relativ einfach.
Und ungefährlich.
Relativ einfach und verhältnismäßig ungefährlich, wenn man den Leuten sagt, dass Trockeneis ist und sollen nicht reinfassen, dann funktioniert es in der Regel auch. Und da habe ich mir gedacht, naja, okay, jetzt hast du dein Trockeneis und jetzt musst du ja quasi irgendwie noch was damit machen und zwar irgendwas Cooles und nicht bloß deinen Drink draufschütten. Da habe ich mir gedacht, naja, es wäre doch schön, irgendwie, wenn du irgendwas benutzt oder irgendwas versuchst abzugreifen, was den Menschen sonst irgendwie entgeht oder was dem Barkeeper sonst entgeht. Und ich habe mir da gedacht, naja, als Barkeeper, wenn du eine Drinkempfehlung machst, was bei uns relativ häufig der Fall ist, dann ist es ja auch immer stimmungsabhängig. Das heißt, ich weiß nicht, wie der Tag von meinem Gast war. Es ist immer ein bisschen schwierig, das richtig einzuschätzen, weil der Gast wird dir in den allermeisten Fällen nichts sagen. Er wartet quasi so ein bisschen, dass du in deinen Kopf schaust, was du nicht kannst. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich halt, beziehungsweise kaufe ich halt verschiedene Destillate, verschiedene Liquids, die dieses Gemüt widerspiegeln. Und habe mich da wieder an Afrika orientiert und da Afrika ja eine ganz, ganz starke und ausgeprägte traditionelle Medizin hat, gibt es da quasi für alles was. Das war natürlich super dankbar. Und dann gibt es verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel sogenannten Schlafbeeren. Die wurden einfach früher verabreicht, wenn man Schlafprobleme hatte, wenn man Angst hätte oder auch wenn man besonders tief schlafen wollte, einfach um.
Beruhigende Wirkung einfach.
Ja, genau. Hab mir dann diese Schlafbeeren als Pulver gekauft, weil sie heutzutage witzigerweise als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden. Und hab das Pulver einfach im Wasser aufgelöst, hab das 2 Tage stehen lassen und hab's dann einfach nur sauber gefiltert, bis es wieder klar geworden ist. Und hab dann quasi so meine erste Flüssigkeit gehabt, mein erstes Liquid. Das heißt, wenn der Gast irgendwie gesagt prügelharten Tag hatte, will eigentlich nur noch einen schönen Drink und dann will er ins Bett gehen, ist das quasi seine Flüssigkeit,
die er
trocken einschütten kann und dann quasi seinen eigenen Aroma auch erzeugen kann mit dieser natürlich nicht wissenschaftlich nachgewiesenen beruhigenden Wirkung.
Ja,
super. Das Ganze habe ich auch 2-mal wiederholt. Einmal für, wie gesagt, das Pärchen, was bei mir an der Bar sitzt, die einfach einen schönen Abend haben wollen und entspannen wollen. Da gibt es dann Relax. Da habe ich mir dann ein Buchu-Destillat geholt. Buchu ist relativ bekannt, ist eine Teesorte, ein Kraut, ein Gewürz aus Afrika. Und dann als letztes habe ich mir, na gut, was ist, jetzt hast du irgendwie das Pärchen abgebildet, du hast den harten Geschäftsmann abgebildet, jetzt musst du noch irgendwas anderes abbilden und das ist so ein bisschen überspitzt vielleicht gesagt, die Junggesellenabschüler, die Gruppe von Leuten, die durch die Bars ziehen wollen. Die musst du nicht mit Entspannung kommen und auch nicht mit Schlafgut, die wollen Party machen, die brauchen irgendwas, was sie wach macht. Es gibt ja ganz bekannt aus Afrika die Cola-Nüsse und die waren ja quasi die erste Quelle an Koffein. Ich habe zuerst über Kaffee nachgedacht, fand Kaffee aber dann ein bisschen zu offensichtlich. Hab dann die Kohlenüsse gekauft, hab die gemahlen, auch wieder im Wasser aufgelöst, stehen lassen und gefiltert. Hab dann so quasi so ein Kohlenuss-Hydrolat gemacht, das dann quasi so ein bisschen erdig, ein bisschen würzig riecht und das quasi dann dieses Energetische von der Kohlenuss, dieses hohe Koffein widerspiegeln soll.
Finde ich total schöne Idee, auch nochmal da diesen, diesen Stimmungsfaktor reinzubringen und dem Gast eben auch die Möglichkeit zu geben, ja, individuell das eigene Bedürfnis ins Glas zu bannen quasi.
Genau.
Ja, super, super cool. Noch so ein, und das ist eben auch nochmal etwas, denke ich, was auch wichtig ist bei Competitions, dass du etwas schaffst, was nochmal so eine Einzigartigkeit dann hat und dieses gewisse Tüpfelchen auf dem I, was eben dann doch auch in Erinnerung bleibt.
Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man das schafft, irgendwas zu machen, was am Ende aller Tage wirklich bei den Leuten im Kopf hängen bleibt und die sagen, hey, ich war da und da das Trinken, der Drink kam irgendwie mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen und Hydrolaten und sowas. Wenn das natürlich hängen bleibt, ist natürlich super schön. Da freut man sich auch als Barkeeper immer.
Neben den Tipps, die du jetzt schon so toll gegeben hast, für junge Bartender, die auch an Competitions teilnehmen, hast du ein, zwei Sachen, die man absolut vermeiden soll, also wo du so voll danach gedacht hast, so scheiße.
Ja, vielleicht sollte man nicht, so wie du es mitgeteilt hast, seine ganzen Flaschen runterschmeißen, wenn er am Präsentieren ist, so wie es mir bei Benu gegangen ist, das ist nicht so gut.
Das habe ich natürlich nicht live gestellt, das Video.
ja, solche Sachen sind super ärgerlich, wenn sie passieren, aber ja, ich würde sagen, du sollst sie vermeiden, aber wenn du halt vor Aufregung, vor Nervosität dagegen stößt, dann passiert es halt. Das ist halt blöd. Habe ich auch schon mal bestimmte Competition-Kosten, solche Sachen, weil es passiert halt mal. Ansonsten, was ich halt ganz wichtig finde, ist, wenn die Jury was fragt, dass du halt deine Facts straight hast. Es ist halt blöd, wenn die Jury fragt, okay, und wie wird das Produkt hergestellt oder wie viel Volumen putzt oder Wodka und du stehst da und du weißt es nicht.
Ja, ja.
Das ist halt einfach dann...
Gute Vorbereitung ist da auch wieder entscheidend.
Das ist A und O, sich einfach wirklich ordentlich mit der Marke auseinandersetzen, mit den Produkten auseinandersetzen. Und dann ist es, glaube ich, auch, finde ich zumindest, nicht so schlimm, wenn du ein bisschen zitterst und wenn du einen Spill machst. Das passiert halt, alle wissen, du bist aufgeregt. Und obwohl du in der Bar vielleicht 500 Drinks am Abend machst und du bist die coolste Socke überhaupt, wenn du halt da vorne stehst, dann sitzt halt ein Philipp Duff vor dir oder der Barchef vom Fontenay in Hamburg, dann geht dir halt die Düse. Das muss so sein.
Ja.
Und dann passiert es und dann ist es auch ganz menschlich, dass mal ein bisschen was daneben geht. Und ich finde auch, also persönliche Meinung, ich finde auch das nicht so schlimm, weil es passiert im besten Mal.
Ja, total.
Ich gewinnen kann.
Ist es auch, weil wir ich jetzt dich noch mal ganz kurz zur Vorbereitung fragen wollte, weil du eben auch erwähnt hast, dass du dann eventuell Muffensausen kriegen könntest. Was machst du gegen Aufregung? Ist es einfach die konsequent gute Vorbereitung, dass du also quasi mit einem guten Gefühl da rein startest? Oder hast du noch irgendeinen Geheimtipp, den du gerne teilen willst gegen Aufregung vor dem Wettbewerb? Natürlich nur legale.
Also hätte ich einen Geheimtipp, würde ich ihn gerne teilen. Ich habe keinen. Mir geht selber jedes Mal die Düse.
Okay.
Ich stehe oben und ich zitter wie ein Weltmeister. Alle sagen immer, ich zitter nicht. Aber
nee, zitterst du auch nicht. Also ich habe nichts gesehen.
Ich sehe den Ausschlag an meinem Jigger und der ist bestimmt 3 Zentimeter in beide Richtungen. Also ich bin da wie der andere auch. Ich zitter auch jedes Mal. Und es hilft, glaube ich, nur, wenn man sich das bewusst macht, dass man weiß, wenn man oben ist, dass man zittern wird und dass man aufgeregt ist. Und wenn man das weiß, dann ist es nichts dann trifft einen das nichts überraschend. Und dann kommt man damit, glaube ich, sag ich mal, besser klar. Gut, kommt mir sowas nie klar, aber besser.
Ja, voll. Und atmen nicht vergessen.
Ja, genau. Atmen, vielleicht mal zwischendurch lächeln wäre gut und dann ist eigentlich alles gut.
Du, angenommen, du würdest bei Beluga, also wir können ja nochmal jetzt so zu Abschluss des Interviews nochmal ganz kurz abtauchen ins Traumland. Angenommen, du würdest der Global VA von Beluga werden. Was würde sich da so alles ändern? Also hast du davor Angst oder würdest du das wirklich gerne machen oder
also
hast du da so deine Gefühle?
Also ich würde es unglaublich gerne natürlich machen, wobei natürlich da Angst beziehungsweise Anspannung steckt, weil ich ja, oder Respekt würde ich sagen, ist ein gutes Wort dahinter steckt, weil du repräsentierst ja doch schon eine weltbekannte, sehr erfolgreiche Marke. Das heißt, du wirst ganz stark mit der Marke assoziiert. Das heißt, du musst dich immer in deinem besten Licht präsentieren, was natürlich schon auch ein hoher Anspruch ist auf diesen ganzen großen Messen, auf den Konvents, wo man unterwegs ist, auf den Gastschichten, die man macht.
Ja.
Das heißt, du vertrittst diese Marke dann und das ist natürlich dann schon auch was man nicht unterschätzen darf vom Anspruch her, sowohl körperlich als auch, sag ich mal, mental so ein bisschen, was da auf einen zukommt. Also da habe ich schon eindeutig Respekt davor. Aber Angst direkt oder Muffensausen davor, so würde ich jetzt nicht sagen.
Ich glaube, es bietet einfach die Chance, dass man unfassbar wächst und auch nochmal echt über sich selbst hinaus wachsen kann und da eine riesen Erfahrung noch mitmachen kann. Ne? Also es ist schon eine große Chance, glaube ich.
Auf jeden Fall. Allein schon durch dieses Internship, was ich da habe in einer von den weltbesten Bars, was man da an Wissen mitnehmen kann, was man in dieser ganzen Zeit, wenn man Global BAs lernen darf, sehen darf und mitmachen darf, ist natürlich einzigartig.
Hast du schon eine Bar im Hinterkopf, wo du gerne hingehen würdest?
Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich aktuell unglaublich gerne in den Dead Rabbit nach New York gehen.
Ja, geil. Ja, ich verfolge also, die bei Instagram.
Weil ich von denen daheim stehen habe, weil ich die Bar wirklich cool finde.
Ja.
Deswegen würde ich da gerne hin.
Ja, super schön. Ja, New York ist auch absolut eine Reise wert. Also ja, Wahnsinn. Richtig cool. Ja, Basti, du, ich glaube, wir kommen fast zum Ende des Interviews. Ich finde, du hast einen super Einblick gegeben, so hinter die Kulissen und auch nochmal Tipps an alle Hörer, die selber im Competition-Fieber sind. Und ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so gespannt wie du, aber doch auch sehr gespannt auf das globale Finale dann im September. Da, liebe Hörer, nehme ich euch natürlich auch mit. Ich werde am Finaltag via Instagram wieder berichten, auch mit Live-Stories. Und da triffst du dann spätestens dann wieder auf den Sebastian über meinen Notiers No Story-Kanal. Da darf dann Sebastian, du darfst dann in die Kamera lächeln und winken.
Sehr schön, ich freue mich.
Ja, aber jetzt wünsche ich dir erst nochmal vor allem eine gute Vorbereitungszeit, eine nicht zu stressige Sommerzeit, sodass du zwischendurch zum, wie war das, Lächeln und Atmen kommst.
Genau, das nicht vergessen, das ist ganz wichtig.
Sebastian, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du mir dieses tolle Interview gegeben hast.
Ich sage vielen Dank fürs, sag ich mal, digital Hiersein. Hab mich sehr gefreut.
Ja, und dann sehen wir uns allerspätestens im September.
Genau so ist es.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Ich dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao.
Jetzt bist du super informiert über sämtliche Diamanten-Cuts und vor allem auch stimmungsaufhellende Drink-Wahrheiten. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Sebastian gefallen. Lass mir gerne ein Like für den Podcast da. Du kannst den Podcast ganz einfach auf iTunes bewerten. Gib mir da gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder schreib ein kleines Kommentar. Das freut mich sehr und ermöglicht, dass der Podcast von mehr Leuten gefunden und auch gehört wird. Und ja, Barpersönlichkeiten und Tresennachwuchs wie Sebastian Bauer von mehr Leuten gehört werden und sich ja das Wissen verbreitet. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir Feedback unterhalb des Instagram-Postings schreibst, was zu dieser Podcast-Episode erscheint, oder wenn du mir auf Facebook oder Instagram generell folgst. Die Links findest du alle in den Shownotes. Du findest natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode den Artikel, den ich zu dem Interview mit Sebastian geschrieben habe. Hier findest du dann auch nochmal das Drinkrezept für seinen Blue Hope. Beluga Blue Hope. Und wo wir schon bei Beluga sind, Partner und Sponsor dieser Folge ist Beluga Wodka. Ich freue mich schon sehr darauf, die Beluga Signature Competition bis nach Moskau im September wieder mitbegleiten zu dürfen. Es lohnt sich also auch weiterhin meinen Kanälen zu folgen. Ich werde dich da wieder mit hinnehmen und berichten. Ja, jetzt hoffe ich aber erstmal, dass du einiges mitnehmen konntest aus dem Interview, dass Sebastians Ideen, Vorbereitungen, Tipps, die dir selber in deinem Baralltag helfen. Und ja, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören. Es ist wunderschön, dass du meinen Podcast verfolgst und hörst und bis zum Ende dran bleibst und im besten Fall vielleicht auch auf iTunes abonnierst oder mit Bartender-Kollegen oder anderen begeisterten Barfans teilst. Genieß den Sommer. Mach dir einen guten Wodka-Drink und wir hören uns das nächste Mal. Stay thirsty und cheers!